Ich bin noch bei euch, darf noch weiter zu euch reden. In 99% meiner Predigten predige ich wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, also so grob 99%. Heute möchte ich gerne einfach nur erzählen. Wie gesagt, das mache ich selten, dass ich nur erzähle. Aber bei diesem Text und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, Mensch, ich erzähle eine Geschichte, frei erfunden, einfach so, aber natürlich nicht frei, sondern es ist von einem biblischen Text inspiriert. Und natürlich möchte ich damit was ausdrücken mit dem, was ich erzähle. Diese Geschichte, die ich erzähle, handelt von zwei jungen Männern, sind Freunde und Kollegen, sie sind Juden, sind Geschäftsleute, beides Tuchhändler und haben öfters auch geschäftlich miteinander zu tun und sie wohnen in Jerusalem. Sie sind unterwegs nach Hause in Richtung Jerusalem und die Sonne steht schon recht tief, sie hatten einen langen Tag hinter sich. Sie möchten noch vor Einbruch der Dunkelheit Jericho erreichen. Dort übernachten und dann am nächsten Tag vollends nach Hause, nach Jerusalem marschieren. Levi, so heißt der eine, der musste sich ganz schön bemühen, dass sein Freund überhaupt mit ihm ging an den Jordan. Levi war irgendwie fasziniert von diesem Wanderprediger, der dort am Jordan sein soll. Daniel, sein Freund, sagte, hast du eine Meise, was soll ich da tagelang durch die Hitze marschieren, an den Jordan zu diesem Wanderprediger, Johannes, denkst du etwa, dass ich mich von dem taufen lasse? Andererseits war Daniel auch etwas neugierig. Er hat schon vieles gehört von diesem Wanderprediger, muss ein merkwürdiger Kerl sein. Und vor allem, wenn dieser Johannes so zu den Leuten drauf losredet und sie anspricht, dann geht da ein regelrechtes Spektakel vor den Augen los. Mit lauter Stimme brüllt er die Leute an, mit erhobener Hand, mit schweifender Mähne und mit sottigem Kamelhaarfell steht er da und spricht auf die Leute ein. Warum nicht doch mitgehen, denkt sich Daniel. Inzwischen sind sie wieder auf dem Nachhauseweg. Sie reden kein Wort. Beide ganz, ganz nachdenklich. Jeder auf seinem Weg nebeneinander und vor allem jeder in seinen Gedanken. Levi durchbricht die Stille als erstes. Na, mein Freund, was ist jetzt dein Eindruck von diesem Johannes? Was hältst du von ihm? Er hat mich ganz schön beeindruckt, antwortet Daniel, keine Frage. Dann bin ich aber beruhigt, dass dem Herrn es gefallen hat, meint Levi. Daniel wehrt ab und sagt, was heißt gefallen? Das habe ich nicht gesagt. Ist dir klar, was der Kerl uns an den Kopf geschmissen hat? Teufelsbackpack hat er uns genannt. Ihr Otterngezücht und Schlangenbrut. Und dann hat er uns das ewige Gericht angedroht. Seine Stimme hat sie förmlich überschlagen und mit dem Stab hat er so herumgefuchtelt, dass sie schon Angst hatte um die Leute in der ersten Reihe, dass sie vielleicht noch eine abkriegen. Hast du noch im Kopf, was er gesagt hat? Glaubt ihr etwa, rief er, glaubt ihr etwa, dass ihr dem kommenden Gericht entkommen werdet? Beweist erst einmal durch eure Taten, dass ihr wirklich es ernst meint mit Gott. Und zu ihm umgekehrt seid. Plötzlich war Daniel in einem Redeschwall und kaum zu bremsen. Zuerst wurde ich stinkwütend und dachte, was bildet sich der Kerl da vorne überhaupt ein? Der kennt uns doch überhaupt nicht. Wie kommt er dazu, uns solche Dinge an den Kopf zu schmeißen? Aber dann fiel mir ein, dass ich ja eigentlich nur aus Neugier da bin. Und so habe ich mich gemütlich zurückgelehnt und habe einfach nur beobachtet und so getan, als ob mich das gar nichts angeht, was der hier so erzählt. Und was hast du dann beobachtet? Fragt ihn Levi. Einigen fiel ganz schön das Gesicht herunter. Andere murmelten und prappelten vor sich hin und schüttelten den Kopf. Vor allem die Frommen bekamen ganz schön ihr Fett weg. Ihre Ohren haben förmlich geglüht. Die Pharisäer, hast du sie gesehen? Irgendwann taten sie mir leid. Die Pharisäer, sie sehen sich als die Speerspitze des Reiches Gottes, als die, die im Licht Gottes vorangehen. Und sie denken, wenn sie vom Glauben abfallen würde, dann würde das Chaos losbrechen. Und wenn nur endlich die Leute auf sie, auf die Pharisäer hörten, dann würde es losbrechen mit dem Reich Gottes. Dann würde der Messias in seiner Herrlichkeit kommen. Und sie gehen neugierig einen Tag durch die Hitze zu diesem Johannes an den Jordan, denn dem geht es ja auch ums Reich Gottes. Sie wollten wahrscheinlich bestätigt werden. Sie wollten wahrscheinlich testen, ob der auch auf dem richtigen Weg ist. Und dann stehen sie schwitzend und erwartungsvoll da. Und er schreit ihnen ins Ohr, ihr Otterngezücht, ihr Pharisäer, macht ernst mit eurem Leben. Irgendwann haben sie mir leid getan, fast. Manche haben sich umgedreht und das Weite gesucht. Levi meint, ja, manche schon, aber das waren vielleicht 10% höchstens. Alle anderen sind stehen geblieben und haben wie gebannt auf diesen Johannes gehört. Offensichtlich fand er Gehör, obwohl er so gedonnert und gepoltert hat. Vielleicht sogar gerade deswegen. Seine Worte sind in die Herzen der Leute gefallen, auch in die Herzen der Pharisäer. Und manche ließen sich sogar taufen. Das heißt, sie haben damit gezeigt, ja Johannes, du sprichst Wahres. Ja Johannes, du hast mich in meinem Herzen getroffen. Ja, ich gehe auf dich ein, auf das, was du mir sagst. Und Daniel ist skeptisch und sagt, glaubst du, dass es die Leute ernst gemeint haben? Nun, ich meine, mit Wasser überschütten lassen kann sich ja jeder. Ist dir nicht aufgefallen, ergänzt Levi, dass die Täuflinge fast immer mit Johannes gesprochen haben? Also, sie standen im Jordan und bevor sie sich mit Wasser übergießen ließen, fragten sie Johannes irgendwas. Ich wollte wissen, was sie ihn fragen, deswegen bin ich nach vorne gegangen, aber du wolltest ja nicht, du wolltest ja Zuschauer bleiben. Wärst du mitgegangen, hättest du es gehört. Die Täuflinge fragten allen Ernstes, was sie tun sollen, was sie in ihrem Leben ändern sollen. Und dann erst wollten sie sich taufen lassen. Merkwürdig, merkwürdig, brummelt Daniel vor sich hin. In Gedanken versunken gehen sie weiter. Nach etwa einer Minute fieberhaften Schweigens meldet sich Daniel wieder zu Wort. Sag mal, Levi, hast du eine Erklärung dafür? Warum hat dieser Wanderprediger so regen Zulauf? Und warum hören die Leute auf ihn? Nun, eine Erklärung habe ich auch nicht, meint Levi. Aber mir fällt auf, dass er so anders redet als all die anderen. So anders als unsere politischen Führer zum Beispiel. Sie reden viel, geben sich dabei wichtig, aber was sagen sie eigentlich? Meist reden sie ohne echte Überzeugung. Man hat den Eindruck, sie taktieren und lavieren und winden sich, lassen sich nicht festnageln. Ich habe den Eindruck, dass es ihnen mehr um die Erhaltung der Macht geht, als um unser Wohl. Oder denke an unsere geistlichen Führer. Unsere Rabbiner, sie kennen zwar die Heiligen Schriften in- und auswendig und sie reden und lehren ganz viel über das Alte Testament und über Gottes Wort und über den Messias und so weiter, aber meist ziemlich trocken und nichtssagend. Reden sie so, dass wirklich die Seele satt wird? Reden sie so, dass das Leben bunter, freier, reicher wird? Reden Sie so zu uns, dass wir etwas vom Geschmack Gottes ertasten, riechen, spüren? Dieser Johannes jedenfalls tut es. Man merkt, er weiß, wovon er spricht. Er traktiert nicht. Er sagt, was er denkt, und er überlegt nicht, was mit ihm passieren könnte, wenn er das sagt. Er redet nicht, damit geredet ist. Er redet nicht, damit die Leute ihm Beifall klatschen. Er spricht, weil er wirklich etwas zu sagen hat. Aus ihm quillt etwas heraus, ganz tief aus dem Innersten seines Herzens. Wenn er von Gott spricht, meint man, dass Gottes geheimnisvolle Gegenwart wie eine Aura um einen schwebt. Ja, man könnte fast meinen, der Messias sei schon da, wenn dieser Johannes loslegt. Jedenfalls ging es mir vorhin so, als ich ihn reden hörte und gesehen habe. Da, meint Daniel, wenn du willst, können wir sofort nochmal umdrehen und du kannst dich taufen lassen. Ich gehe mit und warte auf dich. Kein Problem. Sehr witzig, meint Levi. Ich meine es im Ernst. Ich frage mich, woher dieser Wanderprediger seine Autorität und diese Vollmacht hat. Da gibt es doch diese eigenartige Geschichte, meint Daniel. Um seine Geburt weißt du nicht mehr. Seine Mutter sei unfruchtbar gewesen und sein Vater hätte eine Erscheinung eines Engels gehabt im Tempel und der Engel hat ihm versprochen, dass er einen Sohn bekommt und so weiter und so weiter. Ja, ich kenne die Geschichte auch, meint Levi. Und dann soll der Vater ja noch stumm geworden sein, weil er dieser Geschichte nicht so geglaubt hat. Aber darum geht es mir nicht. Das ist nicht der Punkt. Was dann? Nun, es heißt, dieser Johannes hätte jahrelang in der Wüste gelebt. Allein. Das heißt, er war in der Einsamkeit, um auf Gott zu hören. Er suchte den Raum, um sich selbst tiefer kennenzulernen und um Gott tiefer wahrzunehmen. Und was soll's? Brummt Daniel entgegen. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, sinniert Levi weiter, bekomme ich manchmal das Gefühl, als ob mir das Leben aus den Händen zerrinnt. Ich ahne, dass ganz vieles in meinem Leben nicht überzeugt und überzeugend ist, dass ich an vielen Stellen nicht echt bin. Dass zwar viele, die mich beobachten, denken, ich sei fromm und alles ist in Ordnung, aber irgendwie stimmt's nicht so ganz. Ich glaube zwar an Gott, aber ich spüre seine Kraft kaum. Ich bin überzeugt, dass er mich durch mein Leben führt, aber ich höre seine Stimme nicht. Ich weiß, dass ich Gott lieben soll, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Kraft, mit allem, was ich habe. Aber oftmals kommt es über fromme Gefühle in der Synagoge nicht hinaus. Manchmal denke ich, ja, das stimmt, Gott ist toll, ich liebe ihn, er liebt mich. Und wenn ich aus der Synagoge nach Hause komme, meine Tücher verkaufe, die Sorgen des Alltags mich überrennen, dann frage ich mich, wo es jetzt ist mit dieser Liebe. Wenn Herausforderungen kommen, dann merke ich, dass ich unruhig werde, dass ich Gott vergesse und ich mir krampfhaft überlege, wie könntest du das Problem jetzt schaffen? Und erst wenn ich eine Ahnung habe, wie ich das Problem lösen könnte und so einen Zipfel habe, an dem ich was greifen kann, dann bekomme ich Frieden. Und dann kann ich auch wieder Gott vertrauen, aber erst dann. Dann habe ich den Verdacht, naja, Levi, eigentlich vertraust du doch nur deinen eigenen Möglichkeiten, deiner eigenen Kraft. Und solange du deiner Kraft vertrauen kannst, dann hast du Frieden. Aber ist das wirklich der Friede Gottes? Der Friede Gottes, der mich beschirmt, auch dann, wenn ich meine eigenen Kräfte verlassen, auch dann, wenn ich spüre, dass ich wirklich angewiesen bin auf Gott? Meinst du etwa, mir ginge es viel anders? Das ist doch völlig normal, sagt Daniel. Wir sind nun mal keine Superheiligen, sondern wir sind Tuchhändler, kontert Daniel. Vielleicht ist es ja nur normal, weil wir es bisher nicht anders kennen. Vielleicht haben wir nur noch nicht entdeckt, was es heißt, Stille auszuhalten und in dieser Stille Gott zu finden. Erinnerst du dich noch daran, was unser Rabbi damals gesagt hat im Synagogenunterricht? Damals konnte ich noch nicht viel damit anfangen, aber heute ahne ich, was er meinte. Na, was hat er denn gesagt? Wer Gott kennen will, muss sein Wort in der Stille kosten, wie man den Kuss seiner Geliebten kostet. Wer Gott kennen und lieben will, der muss sein Wort in der Stille kosten, wie man den Kuss seiner Geliebten kostet. Ja, das mit der Geliebten, das fällt mir jetzt auch wieder ein. Ich kam aber spontan auf andere Gedanken. Ich habe es nicht so sehr mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht, raunt Daniel. Vielleicht käme es darauf an, sagt dann Levi weiter, im normalen Leben die Wüste zu suchen und die Wüste zu finden. Also kurze Zeiten und Orte, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich vielleicht nur innerlich mich kurz zurückziehen kann, auch wenn draußen der Bär los ist. Irgendwo, wenn gerade nichts los ist, im Geschäft, wenn kein Kunde da ist, wenn die Kinder gerade aus dem Haus sind, dann die Wüste suchen. Und dann vielleicht einen Gedanken aus den alten Schriften, egal ob es Mose ist oder die Psalmen oder die Propheten, einen kleinen Gedanken kauen, lesen, verinnerlichen, immer wieder. Vielleicht ist es mit dem Wort Gottes so wie mit dem Brot. Brot muss ich in den Mund stecken. Ich muss es kauen. Und je länger ich kaue, desto mehr merke ich den Geschmack. Und ich spüre, wie es mir, wenn ich schlucke, in den Schlund hinuntergeht, in den Magen. Und ich ahne und spüre, dass es mich dann kräftigt, wenn ich es gut gebissen und verdaut habe. Ist es so vielleicht mit dem Wort Gottes auch? Wenn ich es so verinnerliche, entfaltet es seine Kraft in meiner Trostlosigkeit, in meiner Schwäche. Dann gibt es mir Hoffnung, wenn ich verzagt bin. Dann stärkt es mich, auch wenn ich es vielleicht noch gar nicht spüre. Oh Mann, was ist bloß in dich gefahren, beschwert sich Daniel. Dieser Wanderprediger scheint dir ja total den Kopf verdreht zu haben. Oder hast du nur ein bisschen zu viel Sonne abbekommen? Ich gebe ja zu, dass er eine faszinierende Ausstrahlung hat und eine beeindruckende Erscheinung ist. Aber was hat er denn wirklich zu sagen? Ich meine, positiv rumpoltern kann ja jeder. Was hat er denn gesagt, als die Täuflinge ihn gefragt haben, was sie machen sollten? Was erwartet er von dir und von mir? Im Grunde dreierlei, sagt Levi. Als erstes Barmherzigkeit. Ich habe es noch genau im Ohr, was er als erstes gesagt hat. Wer zwei Gewänder hat, der gäbe eines dem, der keines hat. Und wer Brot hat oder zu essen hat, der handle genauso. Was ist daran zu weltbewegen? Muss man dazu ein Wanderprediger sein oder gar ein Prophet? Wir Juden teilen doch, wir geben doch Almosen, Woche für Woche, Sonntag, Sabbat für Sabbat. Du gibst Almosen, ich gebe Almosen und somit versorgen wir unsere Armen. Eben, Daniel. Wir geben Almosen, beruhigen damit unsere Gewissen. Aber würden wir auch was hergeben, wenn es weh täte? Überleg mal, 2 Gewänder, nicht 10 im Schrank, sondern 2. Und einer hat keins und fragt dich, ob er eins von dir bekommt. Dann hast du selber nur noch 1. Das tut weh. Als ich diesen Gedanken zugelassen habe, habe ich gemerkt, ich gebe immer nur von meinem Überfluss. Aber wenn es wirklich weh tut, barmherzig zu sein heißt, die Not des anderen zu lindern, auch wenn es mir selber weh tut. Das zweite, was er gesagt hat, ist Genügsamkeit. Als eine Gruppe von Zöllnern ihn fragte, was sie tun sollten, gab er zur Antwort, verlangt nicht mehr, als was festgesetzt ist. Sie sollen also mit dem zufrieden sein, was sie haben, was sie verdienen, was sie am Ende des Monats oder am Ende der Woche in ihrem Säckel haben. Auch zu den Soldaten sagte er, begnügt euch mit eurem Sold, das ist genug, was ihr verdient. Und jetzt frage ich dich, Daniel, wer von uns ist heutzutage noch zufrieden mit dem, was er hat? Wir Geschäftsleute, wir suchen ständig nach Möglichkeiten, mehr zu verkaufen, mehr zu verdienen. Und wenn nicht am Monatsende mehr Geld im Säckel scheppert, dann sind wir unzufrieden, denken, wir seien keine guten Geschäftsleute und hadern mit unserem Schicksal oder mit Gott, dass er uns nicht mehr versorgt. Wir Juden beklagen uns über die Unmoral der Römer, wie sie dekadent sein und wie sie nur noch nach Wohlstand gieren und immer nur noch mehr Luxus sich aufhäufen. Und wir wollen eigentlich in nichts nachstehen. Wir bezeichnen uns als arm, wenn wir nicht das Neueste uns leisten können, wenn es halt nicht so glitzert und prunkvoll ist wie bei den Römern. Freiwilliger Verzicht, Daniel, bewusst auf etwas verzichten, das kennen wir nicht mehr. Schließlich das Dritte, wozu er ermahnt hat. Zu den Soldaten sagte er noch, misshandelt niemanden und erpresst niemanden. Misshandelt niemand und erpresst niemanden. Damit meint er doch so etwas wie Gewaltverzicht. Die Soldaten sollen endlich aufhören, andere zu drangsalieren und ihre Macht zu missbrauchen. Andere niederzudrücken, damit man selber höher ist. Weißt du was, Daniel? Um andere zu drangsalieren, um seine Macht auszuspielen, da braucht man weder einen Helm, da braucht man auch kein Schwert und keine Rüstung. Das geht auch so. Ich denke zum Beispiel an unsere Gespräche in der Synagogen. Da ist die Gelehrtengruppe A, da die Gelehrtengruppe G, B. Und wir reden über Gottes Wort und jeder hat recht. Man lässt sich nicht stehen. Und man sagt, wenn du nicht meine Erkenntnis hast, dann bist du ungeistlich. Es steht doch im Wort, jeder kann es noch nachlesen. Ich habe recht, weil es so dasteht. Es steht geschrieben. Ist das nicht genau das? Ich versuche Macht auszuüben, den anderen klein zu machen mit der Autorität des Wortes, die ich natürlich im Hintergrund habe. In Wahrheit mache ich den anderen klein und begründe es sogar noch fromm und geistlich. Mir fiel auch sofort, als ich diesen Gedanken hörte, meine Tante Tamar ein. Die ist eine alte Witwe, lebt allein und jedes Mal zum Passafest kommt sie zu uns ins Haus. Natürlich, sie ist willkommen, sie will und soll mitfeiern, nur sie führt Regiment in der Küche. Meine Mutter, meine Schwestern, die dürfen nur noch tun, was Tante Tamar sagt. Wenn dann am Tisch, am Abend, die Bitterkräuter nicht an dem Ort stehen, wo sie zu stehen haben, wenn es nicht so gewürzt ist, wie es sie gerne hätte, dann hängt der Haussegen schief. Und damit der Haussegen nicht schief hängt, geben meine Schwestern und meine Mutter einfach nach. Und am Ende sind wir froh, wenn der General wieder nach Hause geht. Da hätte ich einen Vorschlag zu machen, meint Daniel plötzlich amüsiert. Nimm doch auch mal deine Tante Tamar mit an den Jordan zu Johannes. Ja, du hast recht. Vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Lachend gehen sie weiter in die anbrechende Dunkelheit hinein. Nach einer Weile sehen sie Lichter am Horizont. Schau, das muss Jericho sein. Gleich haben wir es geschafft, sagt einer von beiden. Und nach weiteren etwa 20 Minuten sehen sie das Lichtermeer der Häuser direkt vor sich. Ist es nicht traumhaft schön, meint Levi. Wir stehen hier in der Dunkelheit und sehen doch das Licht vor uns. Und gleich werden wir eintauchen in seine Fluten. Wieder muss ich an unseren Wanderprediger denken. Noch nie habe ich jemanden so weise und so begeistert den alten Propheten Jesaja lesen und reden hören von ihm. Seine Augen leuchteten auf, als er ihn zitierte. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Alle Menschen werden ihn sehen, den Messias, meinte er. Das heißt, wenn der Messias da ist, dann hat jeder Zugang zu ihm. Jeder Mensch wird vom Licht des Messias bestrahlt. Jeder Mensch kann diesem Licht entgegengehen. Jeder Mensch, egal wo er in der Finsternis steht, er sieht dieses Licht. Nicht obwohl er im Finstern ist, kann er dieses Licht sehen, sondern gerade weil er im Dunkel steht. Deswegen ist es für ihn so hell. Was willst du damit sagen? Fragt Daniel. Mein Horizont ist da etwas zu klein für deine philosophischen Gedanken. Nun gut, wir Juden denken, der Messias gehört uns, denn wir haben die richtige Tradition und die richtige Abstammung. Die Pharisäer denken, er gehöre ihnen, weil sie scheinbar so fromm und so richtig sind. Aber der Messias gehört allen. Verstehst du? Allen. Auch denen, die sich gar nicht für ihn interessieren. Auch denen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass es einen lebendigen Gott gibt. Denen, die Dreck am Stecken haben. Denen, die über uns Juden fluchen. Denen gehört der Messias. Denen, die im Leben gescheitert sind. Denen, die geschieden sind. Denen, die schon gar keine Beziehung mehr eingehen oder nur noch flüchtige Beziehungen leben. Denen, die gescheitert sind. Denen, denen das Scheitern an der Nasenspitze ansieht. Und auch denen, die voller Stolz so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Verstehst du, Daniel? Der Messias gehört ihnen allen. Und wenn sein Licht kommt, scheint sein Licht für sie alle. In jedem menschlichen Gesicht kann man dieses Licht strahlen sehen, wenn er kommt. Du magst ja recht haben, meint Daniel, aber für den Moment brauche ich erst einmal ein warmes Bett. Lass uns in die Stadt gehen, oder willst du etwa hier draußen auf den Messias warten? So gingen sie beide in die Stadt hinein, fanden bald ein Quartier und am nächsten Morgen gingen sie weiter bis nach Jerusalem. Die Bekannten und Freunde sagten irgendwann ihnen nach, die haben sich bestimmt taufen lassen am Jordan. Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber es macht deutlich, dass da etwas sich verändert hat in ihrem Leben. Auf jeden Fall spürten es die Leute, die mit ihnen zu tun haben. Amen.
Ja, vielen Dank, lieber Markus Bühler, für dein Wort. Wir wollen jetzt nochmal gemeinsam ein Lied singen. Lobpreisteam, bitte ich nach vorne. Und danach werden wir dann nochmal auf den Segen hören und den Gottesdienst abschließen.